Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Mallorca, die Insel der Rennradträume, die Kurven von Zacalobra, die Abfahrt vom Putsch und der Kuchen in Petra. Darum geht's in dieser Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Mein Name ist Felix Krake und bevor es losgeht, hauen wir gleich hier am Anfang mal den Werbeblock rein. Denn ganz viel Mallorca gibt's auch in der neuen Ausgabe des Roadbike Magazins, das ihr jetzt am Kiosk oder über unseren Onlineshop bekommt. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Wir haben für euch die Top-Spots auf Mallorca der Roadbike Crew. Wir haben viele Tipps rund ums Thema Trainingslager, nicht nur für Mallorca, aber ganz viel Mallorca auch. Wir haben 7 Fahrradkoffer für die Reise in den Süden für euch getestet und generell ganz viele Tipps und Infos über die Insel. Und diese Tipps hat vor allem ein Mensch ganz, ganz bitter nötig. Mein Kollege Erik Gutglück. Hallo Erik.
Ja, hallo. Schön, dass du mich gleich so bloßstellst.
Ja, sag mal Erik, wie lange fährst du jetzt eigentlich schon Rennrad?
März 2008, also jetzt 17 Jahre.
3 Jahre. Und du warst tatsächlich noch nie in deinem Leben mit dem Rennrad auf Mallorca.
Ich war sogar noch nie in meinem Leben auf Mallorca. Also weder zum Rennradfahren, noch zum Saufen, noch zum, weiß ich nicht, Urlaub machen. Ich habe gar keine Ahnung. Habe aber vor, in diesem Jahr tatsächlich, jetzt im März, ist auch schon gebucht, eine Woche auf Mallorca zu verbringen, weil einem Freund von mir, dem geht's genauso, fährt schon ähnlich lange Rennrad, war auch noch nie auf Mallorca und jetzt haben wir gesagt, ey komm, dieses Jahr einmal müssen wir es wenigstens mal machen.
Aber wie kann das sein?
Boah, das hat viele Gründe. Im Studium war es mir irgendwie zu teuer, so fliegen und Rad mitnehmen und Urlaub, konnte ich mir irgendwie nicht leisten und dann war irgendwann auch Corona, da konnte man auch nicht so gut verreisen. Und jetzt so in den letzten Jahren, nachdem man so Alpen und Pyrenäen irgendwie schon so abgegrast hat, muss jetzt mal irgendwie was anderes her. Und da haben wir uns jetzt entschieden, machen wir Mallorca.
Okay.
Soll also, ja wohl ganz toll sein, habe ich im Roadbike-Magazin gesehen.
Also ihr seht, dem Mann muss geholfen werden. Deshalb haben wir uns den ultimativen Mallorca-Insider heute hier ins virtuelle Podcast-Studio geholt, und zwar Jan-Erik Schwarzer. Hallo Jan-Erik.
Hola, von der Insel.
Schön, dich mal wieder zu sehen hier. Du bist ja im Gegensatz zu Erik und Jan-Erik ist ja auch schön heute. Mhm. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich noch nicht so oft auf der Insel gewesen, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange. Erzähl mal, wie lange bist du schon auf Mallorca jetzt?
Also am Anfang war es so, dass ich sehr, sehr oft auf der Insel war und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich eigentlich auch gleich hier bleiben. Das fing so tatsächlich jetzt, oh Gott, Mitte der 90er an, da gab es noch D-Mark, dass mich mein Vater mitgenommen hat, um auf Mallorca in besseren Bedingungen im Frühjahr ein bisschen Rad zu fahren. Trainingslager wollten wir das noch nicht nennen, aber ja, ich komme aus einer Radsportfamilie und da mein Papa schon sehr viel Rad gefahren ist und die Insel auch kannte, hat er gesagt, komm, wir machen da mal Radsporturlaub. Mhm. Und da fing das eigentlich so an. Mein erster Aufenthalt war grausam. Es war nur windig und regnerisch. Und ich habe mehr Strandspaziergänge gemacht, als dass ich Rad gefahren bin. Und habe zu meinem Vater gesagt, so einmal, nie wieder. Das lohnt sich hier auf gar keinen Fall. Die Insel hat mich nur einmal gesehen.
Ja.
Ja, dann habe ich aber doch nochmal der Insel eine zweite Chance gegeben. Und dann hatte ich genau das Gegenteil, nämlich wunderschönes Radsportwetter. Und habe dann auch gesehen, ja, weil man was sehen konnte, wie schön die Insel ist mit ihren Bergen und auch die Ebenen. Zum Teil erinnert das ja auch an die Toskana, gerade den Ort, den ich mir hier ausgesucht habe, das kleine Dörfchen Sineo in der Inselmitte. Ja, und dann habe ich dann so mit meiner Radsportkarriere weitergemacht und dann bleibt es natürlich nicht aus, öfter mal auf Mallorca zu trainieren. Und ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und habe dann nach dem Sportstudium den Schritt gemacht. Ja, ich will es nicht Auswandern nennen, weil das ist das Tolle an Europa. Ich bin einfach umgezogen. In Australien hätte ich wahrscheinlich noch die gleichen Nachbarn. Ja, und habe jetzt hier Fuß gefasst. Seit nunmehr 15 Jahren bin ich hier auf der Insel.
Sehr gut. Bevor du jetzt schon alles auf einmal verrätst, müssen wir, glaube ich, ganz kurz nochmal erklären. Du hast eben den Begriff D-Mark genannt. Das müssen wir Erik kurz erklären. Das war die Währung vor der Jahrtausendwende.
Ja.
In Spanien hieß es dann noch Peseta.
Ich glaube, im Geschichtsunterricht haben wir das mal irgendwann kurz angekratzt, das Thema.
Jan-Erik, du bist seit 15 Jahren auf der Insel, hast du gesagt. Du betreibst die berühmte Radsport-WG-Hotel MA13. Hast seit einigen Jahren auch ein Café, das Samola. Dann gibt's, glaube ich, noch den Diamante Azul. Gibt's den noch? Den blauen,
das Kaffeeauto, richtig?
Ja. Genau, das blau funkelnde Kaffeeauto, das über die Insel fährt.
Und?
Hast gerade...
Entschuldigung, vielleicht kommt's noch. Was nee, mache ich noch? Du. So, ich sag's.
Das kommt später noch. Das musst du jetzt noch nicht verraten.
Ach so.
Das
okay.
Wenn du über Bergfahrten sprechen möchtest.
Ja, alles klar. Ich halte den Mund.
Genau. Das machen wir gleich noch, genau. Aber 15 Jahre vorher hattest du aber schon eine Radsportkarriere, hast du gerade anklingen lassen. Was hast du denn gemacht?
Ja, Karriere, Laufbahn, nennen wir es Laufbahn. Ich habe mir die Randsportart in der Randsportart und davon die Randsportart ausgesucht, um da hinterm Motorrad auf der Radrennbahn möglichst schnell im Kreis zu fahren.
Und, Steherin.
Genau, Steherin, richtig. Mhm. Sehr gut. Ja, und das habe ich einige Jahre nicht ganz unerfolgreich betrieben. Und ja, das war so meine Radsportnische, die ich gefunden habe. Ja, und habe das mit viel Spaß gemacht.
Jetzt bist du seit 15 Jahren auf der Insel. Du hast mir auch schon mal erzählt, dass du da ab und zu auch noch Rennen fährst. Vor allem beherbergst du aber ja sehr, sehr viele Radsportler. Viele Profis gehen bei dir ein und aus. Wie war das für dich mit Anbruch der Pandemie in den letzten Jahren? Hat sich ja viel verändert. Was hatte das für Auswirkungen auf dich und auch auf das Radfahren generell und den Radsport auf Mallorca?
Also auf dieses spezielle Jahr oder Jahre möchte ich gar nicht so groß eingehen, weil das ja war für uns alle speziell und hier in Spanien vielleicht sogar noch ein Ticken spezieller, weil wir gar keine Möglichkeiten hatten, rauszugehen. Wir waren wirklich eingesperrt zu Hause. Es kam natürlich dann gerne auch aus Deutschland so Sprüche wie, boah, so schrecklich hier, wir dürfen nur noch zu zweit Radfahren. Und ich so, oh, ihr dürft Radfahren draußen? Geil, ich nicht. Ich gucke mir die Berge hier von meinem Balkon an. Aber dieses Ereignis hat auf jeden Fall Veränderungen gebracht. Für mich speziell, ich differenziere seitdem in Radsport und Radfahren. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viele neue Radfahrer dazu gewonnen, die das Ganze eher unter dem Lifestyle-Aspekt sehen, auch sportlich unterwegs sind, aber keine Rennen fahren oder diesen Leistungsvergleich zumindest nicht in Form von Rennen suchen. Es gibt ja Apps, mit denen man sich vergleichen kann, aber es ist sehr stark in die Richtung Lifestyle gegangen. Es ist wichtig, wie man aussieht, welche Farbe der Helm hat, welche Farbe die Schuhe. Es gibt sehr viele Menschen, die einem beibringen, wie man auszusehen hat und was Radsport-Etikette bedeutet. Ob die nun wirklich mehr Ahnung haben als die, denen sie es vermitteln wollen, das möchte ich mal dahingestellt lassen. aber gut, das ist halt so eine Entwicklung, die ich beobachte. Und bei mir im MA13 ist es halt so schön, weil hier der World Tour Profi dann mal auf solche Lifestyle-Radler trifft und die sich austauschen und da prallen einfach Welten aufeinander. Und ja, das ist nett zu beobachten. Und oft ist es auch toll, wie dann daraus ja Vorurteile aus dem Weg geräumt werden und auch die Sicht auf den Profisport nochmal ganz anders ist. Wenn man nämlich live mitbekommt, wie hart so ein Training ist für einen Profi und wie krass das ist, da auf die Ernährung zu achten etc. Und auf welche Gratwanderung das ist mit Gesundheit und Leistung und was davon alles abhängt, ja, das bekommt man ja so kaum mit.
Jetzt bin ich als großer Radsport-Profi-Fan neugierig. Was sind so die größten Namen, die bei dir schon ein- und ausgegangen sind? Sind es eher deutsche Fahrer, die man kennt? Oder geht da auch mal ein Pogacar, ein Vingegaard oder ein Wout van Aert bei dir morgens durchs Badezimmer?
Einer derjenigen, die du gerade genannt hast, ja.
Okay.
Um meine Linie zu verfolgen, dass ich halt auch nicht unbedingt darüber rede, wer ein- und ausgeht. Mhm. Darum möchte ich das gar nicht so. Also ich mache auch keine Fotos mit den Jungs und poste das, weil ich genau das nicht möchte. Und das wertschätzen diese großen Namen auch, dass sie bei mir auch einen Ort haben, wo sie wissen, okay, hier bin ich einfach in Ruhe gelassen. Mhm. Aber ja, einer von denen, die du genannt hast, ist dabei. Wir haben viele deutsche Fahrer. Und was ich halt auch versuche oder was ich gezielt auch mache, ist, dass ich junge Fahrer, junge Profis unterstütze, in die gerade auf dem Weg sind, noch vielleicht den Sprung in die World Tour zu schaffen. Und die sind über Winter sehr, sehr viel da. Und das ist auch schön zu sehen, wenn die dann auf einmal bei der Vuelta sehr weit vorne fahren, um wieder keinen Namen zu nennen, aber ums weiße Trikot kämpfen und gleichzeitig noch Riesenhelferdienste für Roglic machen. Also das ist natürlich für mich als passionierten Radsportler was Besonderes und das ist, erfüllt mich auch.
Mhm. Wie ist es denn so, weil bei den Profis geht ja der Trend bei den Trainingscamps eher zum spanischen Festland, also die Region Calpe ist ja da sehr beliebt, viele gehen ja da gar nicht mehr so nach Mallorca. Merkst du dann irgendwie, dass du den Profis mehr bieten musst, um sie dann doch irgendwie wieder auf die Insel zu holen? Oder gibt es da schon noch, ist Mallorca auch bei den Profis weiterhin hoch im Kurs?
Das ist eher umgekehrt. Also Mallorca hat so viel zu bieten, dass die Profis von ganz alleine kommen, wenn sie selbst entscheiden dürfen. Calpe und die Region Denia, die fahren ein Konzept, dass die Hotels und vielleicht sogar die Tourismusregionen das Ganze fördern, um Radsport-World-Tour-Teams dorthin zu bekommen. Also die bekommen Spezialpreise etc., um ihre Trainingslager dort abzuhalten. Aber das Feedback, was ich von den Profis bekomme, ist, oh mein Gott, ich würde viel lieber auf Mallorca trainieren.
Krass.
Ja, zum einen sind es die Straßen, die nicht so besonders schön sind dort in der Region. Und zum anderen, dass du quasi die Jungs, die du das ganze Jahr über auf Rennen und auch bei Rundfahrten triffst, die sitzen dann auch jeden Morgen bei dir am Frühstückstisch und am Abendtisch. Mhm. Und dann, ja, ist irgendwie nicht so cool.
Mhm. Ja. Also Calpe finde ich schon, hat auch was, aber die Dichte toller Strecken, toller Möglichkeiten, toller Anstiege und dazu die Infrastruktur, muss man schon sagen, das ist einfach einmalig auf Mallorca. Also sowas habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo anders gesehen und erlebt.
Ja, also die Infrastruktur, gerade auch die leichte Erreichbarkeit von überall aus Europa und inzwischen auch der Welt. Wir haben jetzt gerade auch einen Trend, dass Leute aus den USA zum Radfahren verstärkt hinkommen, weil es Direktflüge aus New York gibt. Und wie du sagst, Felix, das Straßennetz so engmaschig und so gut ausgebaut, so gut asphaltiert, die Variantenreichheit, das ist Wahnsinn. Und dann noch gepaart mit diesen wirklich schönen Anstiegen, lange Anstiege, kurze Anstiege, alles sehr moderate Steigungsprozente und das Meer, die Sonne, das ist schon ein Traum, ja.
Du hast gerade diese Steigungsprozente angesprochen, so für meinen Urlaub habe ich jetzt auch schon so mir ein paar Routen zusammengebaut und habe ganz oft festgestellt, so richtig über 10% mal ein längeres Stück hat man ja eigentlich fast nie. Also fast, als ob die Spanier keine steilen Straßen bauen könnten. Also in Flandern ist das ja ganz anders. Da wird ja immer der direkte Weg den Hügel hochgenommen und da werden es auch schnell mal 20%.
Ja, aber wohin guckst du schon regelmäßig, Erik, ne?
Festland, ja, stimmt. Ja. Spanisches Festland kann es schon. Aber Mallorca hat irgendwie für sich entschieden, nee, wir bauen hier nichts, was irgendwie viel mehr als 7% hat.
Ja, die meisten Straßen sind, oder diese Anstiege, die man so kennt, sind tatsächlich von einem italienischen Straßenarchitekten gebaut worden. Mhm. So Sacalobra, Formentor, die Sachen. Wenn man ein bisschen länger hier ist, dann gibt es auch Strecken, die sehr steil und auch über längere Meter sehr steil sind. Ich habe da so Erlebnisse mit dem Herrn Gerdemann, Linus. Der hatte sich immer einen Spaß daraus gemacht, Leute, die sich nicht so gut auf der Insel auskennen, genau so einen Berg hochzuscheuchen. Und der kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Also das ist auch möglich hier, Leute richtig leiden zu lassen.
Okay. Was ist so in deinen Augen das Härteste, was man machen kann auf der Insel?
Also es gibt natürlich Sackgassen, die nicht so cool zu fahren sind, weil man oben wieder umdrehen muss. Es gibt aber einen kleinen Pass, der liegt so zwischen, grob gesagt, Puigpunyent und Espoles. Und das ist ein hartes Ding. Das Quaremont heißt das Ding oder auch Es Verger. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Und das Ding ist von Puigpunyent ausgefahren, also wirklich ein Brett. Mhm.
Ich glaube, ich muss die Routenplanung noch mal anpassen. Den müssen wir mit reinnehmen.
Überleg's dir gut.
Ja, okay.
Du hast gerade ja schon ein bisschen erzählt, dass sich das Publikum ein bisschen verändert hat im Folge der Pandemie. Was hat sich denn auf der Insel selber getan? Ich meine, es ist auch ein paar Tage her, dass ich zum letzten Mal da war. Wie gesagt, Erik war noch nie da. Ja. Gibt es neue Hotspots, irgendwelche neuen Restaurants, Bars, Straßen, Berge, die man erleben muss? Ist doch bestimmt ein neuer Berg gebaut worden.
Ja, richtig. Es gibt ungefähr 2 neue 3000er, die
Quatsch. Sind im März aber noch schneebedeckt.
Ja, durch Corona selbst hat sich jetzt da nichts geändert. Eher durch diese vermehrten Radfahrer und da auch also jüngere Generationen da sind. Also das ist schon eine Entwicklung, die wir mitbekommen, dass die klassischen Radsportreiseanbieter gerade ein bisschen, ja, oder sagen wir so, nicht so stark vom Boom profitieren, weil einfach die Leute jünger sind. Und die jüngeren Leute fahren mit Garmin oder Wahoo und guiden sich selbst. Und dieses klassische Radsport-Urlaubskonzept mit einem Guide und wir fahren in einer Gruppe über die Insel ist jetzt nicht mehr ganz so cool, weil man organisiert sich die Gruppe, die zu einem passt, selbst und bucht selbst und dann düst man über die Insel. In Palma tut sich viel mit Radsport, Geschäften, aber auch Cafés natürlich. Die Specialty-Coffee-Szene ist dort sehr stark. Da bin ich halt auch ein bisschen drin, dadurch, dass ich das Café Samola 13 betreibe und eher so eine Satellitenposition habe, weil ich auf dem Dorf mich getraut habe, was zu machen, was eigentlich auf dem Dorf nicht funktionieren kann, nämlich guten Kaffee in einem neuen Style anzubieten. Aber die Radfahrer danken es mir, die kommen zahlreich und ja, da haben wir jetzt für dieses Jahr was ganz Neues kreiert. Ab dem 6. März werden wir eine Veranstaltungsserie etablieren und das geht über bis zum 15. Mai und das ist auch ungefähr so die Kernzeit der Radsportsaison auf Mallorca. Und unser Ziel ist es einfach, einen Anlaufpunkt für die Radfahrurlauber zu schaffen, wo man weiß, okay, jeden Donnerstag im Samola ab 15 Uhr geht was und man trifft coole Menschen.
Was geht da?
Ja, ich will noch nicht zu viel verraten, außer, also wir bieten einen klassischen Social Ride an, der über Mittag geht, so zwischen 70 und 80 Kilometer. Und im Anschluss daran, das ist aber nicht verpflichtend, dass man jetzt an dem Ride mitgemacht hat, werden wir das Café öffnen für ja interessante Menschen. Wer einen Vortrag halten möchte, kann sich bei mir melden. Sollte schon ein bisschen Radsportbezug haben. Es kann eine Bikepacking-Tour sein mit schönen Fotos, die gezeigt wird. Wir werden bekannte Fotografen da haben, bekannte Sportler, vielleicht auch mal ein Influencer, der was zu erzählen hat. Es wird ein DJ da sein. Das heißt, es darf auch gerne in Radschuhen getanzt werden bei uns. ja. Also es soll wirklich was werden, wo man sagt, okay, wir sind eine Woche auf der Insel. Wir fahren die ganze Zeit Fahrrad. Die Hotelbar ist langweilig, weil da sind halt nicht die Leute, die man vielleicht treffen möchte. Aber ich weiß ja, donnerstags im Samola ab 15 Uhr, da sind Leute aus meiner Bubble und mit denen kann man sich austauschen. Da kann man Content machen, weil es wird cool. Also die Hütte wird voll sein. Wir werden das Ganze mit interessanten Themen füllen Und ich denke, das ist ein toller Mehrwert auch für die Insel. Und gerade einfach, ja, um so ein bisschen auch dem Trend zu folgen, dass Radfahren mehr Fahren ist als Leistung und Sport.
Mhm. Was würdest du sagen, ist so die beste Reisezeit für Rennradfahrer nach Mallorca? Du hast schon so gesagt, die Hauptsaison ist so bis Mitte Mai. Aber ist Mallorca auch im Sommer oder im Herbst eine Reise wert? Oder gibt es irgendwie wirklich so Phasen, wo du raten würdest und wo du vielleicht auch von abraten würdest?
Also abraten würde ich von den Monaten Juni, Juli, August.
Mhm.
Weil es einfach
Warum?
Zu warm ist.
Ja. Okay. Aber das weckt in uns allen die Lebenslust.
Ja, aber Temperaturen über 30 Grad ist halt schon hart. Also muss man sich nicht geben. Und da ist halt auch die Region in den Alpen, Pyrenäen super schön, um Rad zu fahren, in angenehmeren Temperaturen. Und ansonsten tatsächlich bin ich kein Fan vom Februar oder März, weil das Wetter da relativ unsicher sein kann. Natürlich kann man 20 Grad erwischen, aber du kannst auch auf den Putsch Major gucken und Schneeflocken zählen. Also
okay.
Schwierig.
Gut, wir haben jetzt Ende März gebucht, weil das für uns so trainingstechnisch irgendwie gut in den Jahresplan gepasst hat.
Genau.
Hoffen wir mal auf die gute Seite der Medaille.
Ja, Ende März, Anfang April, denke ich, sollte es gut sein. Ja.
Ich bin ja tatsächlich zuletzt großer Fan, was jetzt trainingstechnisch und saisonvorbereitungstechnisch nicht besonders sinnvoll ist, aber großer Fan des Herbstes auf der Insel geworden. Also so Oktober, Anfang November sogar noch, fand ich sehr, sehr cool. Da ist auch nichts mehr los. Du hast die Straßen und das Meer ist noch 2 Grad wärmer vielleicht als im März.
Wahrscheinlich sogar 12 Grad wärmer als im März, die Temperatur des Wassers. Man kann da auch nochmal reinhüpfen, ohne, ja, also ohne Probleme. Felix, ja, der Herbst ist richtig cool auf Mallorca. Gerade auch, weil so mit Ende Oktober, Anfang November fällt einfach dieser Hammer hier. Die großen Hotels machen zu, die Straßen sind wieder ruhiger. Und das Wetter ist immer noch toll. Also der wirkliche Wetterumschwung, so mit mehr Niederschlag, kommt eigentlich erst Anfang Februar. Temperaturtechnisch, also aktuell, wir haben jetzt den 15. Januar, ist es kühl. Wir hatten auch Nachtfrost. Aber wenn die Sonne draußen ist, und das ist sie jetzt tagsüber, haben wir trotzdem 15, 16 Grad.
Habt ihr jetzt gerade, weil bei uns friert's hier schön gerade und alles ist
Ja.
wie sieht's mit dem Straßenverkehr, mit dem Autoverkehr aus? Gibt es da irgendwie, kann man da auch an den größeren Straßen gut fahren, weil es noch irgendwie einen breiten Streifen nebendran gibt für Radfahrer? Oder sind die Autofahrer generell den Radfahrern sehr gesonnen, weil sie es irgendwie kennen? Oder sind sie eher von den Radfahrern genervt, weil es so viele sind? Wie ist da so das Verhältnis?
Es ist so, dass das Straßennetz hier so gut ausgebaut ist und so engmaschig, dass man die großen Straßen nicht fahren muss. Mhm. Also man braucht sich diesem Risiko große Straße nicht aussetzen.
Mhm.
Und weil es einfach immer Varianten daneben gibt.
Mhm.
Es ist sogar so, dass auf den Autobahnen oder neben den Autobahnen, Schnellstraßen, gibt es immer eine sogenannte Servicestraße. Und da fährt halt kein Auto, aber mit dem Rad lässt sich das wunderschön fahren.
Und da ist der Asphalt auch gut und
perfekt. Also noch besser, weil da fährt halt kaum einer, da kann auch nichts kaputt gehen.
Ja, stimmt.
Und ja, zu der Masse der Radfahrer, beziehungsweise dem Verhältnis Radfahrer und Autofahrer, erstmal ist die Rücksichtnahme der Mallorquiner sehr groß, weil sie auch wissen, dass es ein Wirtschaftszweig ist. Zu mir hat mal ein Mallorquiner gesagt, wir essen von ihnen. Also die sind sich schon bewusst, dass gerade auch die Radfahrer das Geld nicht nur in den Hotels ausgeben und am Strand, sondern die bringen das Geld halt auch in die Inselmitte, weil sie so mobil sind. Die einzigen Probleme gibt es halt häufig mit Leihwagenfahrern, die dann so fahren, wie sie von zu Hause gewohnt sind vielleicht. Und an so Hotspots wie, es gibt diesen bekannten Berg zur Tankstelle hoch, Col de Sabadaya. Da ist natürlich auch immer die Rücksichtnahme von beiden Seiten gefragt. Ich kann nicht, auch wenn ich im Radsporturlaub bin und das Gefühl habe, ich bin der Einzige auf der Insel, der ja gerade diese Straße hochfährt, mich am Mittelstreifen orientieren. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und es gab tatsächlich, ich habe mir mal einen Spaß draus gemacht, ich bin den Berg mal hochgefahren in der Hauptsaison und ich habe mehr Leute rechts überholt, weil sie einfach so weit in der Mitte gefahren sind, als normal überholt. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich besonders schnell gefahren bin.
Mit dem Auto aber, ja.
Ja, mit meinem Minivan. Mhm. Ich finde, da muss man auch, wenn man auf der Insel Rad fährt, einfach mitdenken und sagen, pass auf, für meine Sicherheit auch einfach, ich gucke, dass ich Platz lasse und die Autos entspannt dran vorbeifahren.
Das heißt aber, die Tankstelle ist für mich so ein ganz prägnantes Beispiel, weil ich mich erinnere, dass ich da wirklich schon auch als Radfahrer absteigen musste, weil es einfach nicht mehr weiterging, weil da oben so viele Radfahrer dann einfach standen, mitten auf der Straße standen, du konntest nicht mehr fahren. Ist diese Situation auch wieder, dieser Zustand wieder erreicht? Sind wieder so viele Radfahrer auf der Insel und Radfahrerinnen mittlerweile?
Es sind mehr als vorher.
Oh je. Krass.
Oh je, okay.
Also es klingt schon fast abschreckend, aber also man kann ja auch, also die Insel ist groß genug für alle, aber irgendwie wollen dann auch alle ans Kap vom Mentor, alle wollen nach Sacalobra, alle wollen die Tankstelle hoch. Ja. Es gibt auch andere schöne Strecken und vor allem, wenn man mal überlegt, wenn man ein bisschen eine Stunde später dahin fährt, dann ist der ganze Spuk schon wieder vorbei. Aber irgendwie geht alles immer morgens um 10 los und dann ist das wie so eine große Karawane und man trifft sich dann auch zu ungefähr gleichen Uhrzeit wieder an den anderen Stellen.
Wenn man das schön ausschlafen.
Ja, oder man fährt einfach andersrum oder macht noch eine extra Schleife und kommt etwas später zur Tankstelle hoch und dann kriegt man auch wieder einen Sitzplatz.
Ja. Also sind so die Stoßzeiten an den Hotspots so 10 bis 14 Uhr wahrscheinlich?
Naja, die Abfahrtszeit an den Hotels ist oft 10 Uhr. Das heißt, man muss immer gucken, wie weit jetzt dieser Hotspot entfernt ist. Aber ja, so über Mittag 12 bis 14 Uhr, da ist meistens das meiste los, ja.
Ich habe nämlich tatsächlich auch überlegt, was mich nämlich reizen würde, weil ich auch immer so ein bisschen leistungsgetrieben bin, ich würde gern Sacalobra einmal so Vollgas hochfahren und gucken, wie schnell kann man da sein. Ich glaube, der KOM von Tom Pidcock ist 22 irgendwas, also der sollte nicht in Gefahr sein, was meinen Urlaub angeht.
Der ist auch erst wieder in Gefahr, wenn sich jemand bereit erklärt, den Motorroller vorher zu fahren, weil das ist nämlich leider nicht ganz ehrlich erkämpft, dieser Korn.
Okay.
Also brauchst du dich nicht dran orientieren. Wenn du so unter 30 fährst, dann bist du schon richtig gut.
Und wenn nicht, kommst du uns nicht mehr nach Hause, mein Freund.
Und du, also was ich bislang so gehört habe, kann man da bleiben, würde ich sagen. Genau.
Gibt Leute, die bleiben da seit 15 Jahren.
Ja. Nee, und da habe ich tatsächlich nämlich auch überlegt, da dann an dem Tag wirklich schon sehr, sehr früh zu starten, vielleicht sogar mit Licht in der Dunkelheit, dass man dann, wenn man in Sacalobra ist, gerade so hell ist und man dann eben die Straße noch so ein bisschen für sich hat, um, weiß ich nicht, 8.30 Uhr oder so.
Ja, ich würde es umgekehrt machen. Ich würde länger liegen bleiben und einfach
abends fahren.
Später. Dann hast du auch, ist die Temperatur besser, freuen sich die Muskeln.
Wenn du den Kom attackieren willst, dann musst du ja wahrscheinlich fast schon am besten mit der Fähre anreisen, oder?
Nee, er muss dich ja noch warm fahren, Felix.
Ja, mach ich auf der Rolle.
Warte, zehnmal um den Kreis.
Zehnmal über den Parkplatz, ja.
Vielleicht ganz kurz noch zu dem Thema Straßen und Straßenverkehr. Gerade für mich ist ja ein Highlight auf Mallorca oder sind ein Highlight tatsächlich diese kleinen Caminos zwischen diesen Mäuerchen entlang unter den Olivenbäumen und Mandelbäumen vorbei, wo du ja überhaupt keinen Verkehr hast tatsächlich. Also da fährt ja ein Auto am Tag entlang. Das ist einfach mega schön und das hast du viel auch abseits der großen Touristen-Hotspots. Also das finde ich ein Traum.
Ja, ich denke auch. Also gerade wenn man nicht in einer größeren Gruppe unterwegs ist und auf Geschwindigkeit fährt, sondern auf Genießen aus ist, dann sind diese kleinen Kamis wirklich mega schön. Da kannst du einen ganzen Tag rumfahren, ohne einen Meter auf der Hauptstraße gefahren zu sein. Ne?
Ja. Wie sieht denn das für Gravelbiker auf Mallorca aus? Ich habe mal gehört, dass das schwierig sein soll, weil vieles dann, sobald man dann Offroad ist, dann auch Privatgelände sein soll. Gibt es da auch schöne Strecken oder ist Mallorca eher wirklich eine Rennradinsel?
Ja, also es gibt zwei Dinge beim Graveln auf Mallorca, die man beachten muss. Das ist zum einen das, was du angesprochen hast, dass man wissen muss, welches Tor man aufmachen darf und welches nicht. Mhm. Und das andere ist, dass der Untergrund doch recht tough ist. Also man hat viel steinigen Untergrund, da muss man technisch ordentlich fahren können, damit man auch Pannen aus dem Weg geht. Felix hat das ja schon mal erlebt, hier Gravel zu fahren.
War ganz schön eigentlich.
Ja, also wenn man kann auch schön, also man kann natürlich schön graveln, aber man muss sich auskennen. Also ich habe schon von mehreren gehört, die sind, wie man das ja so macht, man kommt auf die Insel, hat das Gravelrad dabei und dann fragt man gängige Apps, wo man langfahren soll, aber das funktioniert auf der Insel nicht so leicht. Da ist man dann auch öfter mal in der Situation, das Fahrrad schieben oder sogar tragen zu müssen.
Ja, ich erinnere mich an schöne Bilder, wo wir irgendwelche Leitern hochklettern mussten mit dem Fahrrad auf der Schulter. Das stimmt.
Das klingt nach Cyclocross und nicht mehr nach Gravel.
Und einiges.
Es ist halt Abenteuer gewesen. Also es war schon Abenteuer und das wollten wir ja auch.
Das ist richtig. Du hast gerade gesagt, zum Thema Hauptstoßzeiten und zu viel los, dass es ja auch andere schöne Orte gibt. Was sind denn so andere schöne Orte oder so deine Highlights auf der Insel, die vielleicht auch nicht so mega überlaufen sind?
Die möchte ich ja eigentlich gar nicht verraten. Nachher sind die auch überlaufen.
Wir sind ja unter uns hier.
Ach so, na.
Wir sagen es nicht weiter.
Hört doch eh keiner zu.
Einen habe ich ja schon verraten, dieser sehr steile Anstieg zwischen Putschmoment und der Spawless. Und auch die Ecke gerade dort, das Stück zwischen, ich sag mal, Valdemossa Richtung Andratsch, also dann Galilea, das ist, fährt man nicht so oft hin, weil es auch weit ist von den üblichen Orten, wo man jetzt unterkommt. Aber ist ein Traum, ja. Also ist wirklich sehr schön dort. Palma würde ich natürlich meinen, weil wer kommt in Radsporturlaub, um durch eine Stadt zu fahren? Das ist eigentlich Quatsch. Für einen Ruhetag, aber lohnenswert. Aber da würde ich, glaube ich, dann auch mit dem Zug reinfahren. Hat man wenig Parksorgen und kann sich da von einem Café zum anderen treiben lassen. Ja, Orient ist ein Hotspot, ist aber gar nicht, ja, haben nicht so viele auf dem Schirm tatsächlich. Und es gibt Gerüchte, dass die Straße neu geteert werden soll, weil das ist ein Riesenthema bei Radfahrern, dass die Straße in einem desolaten Zustand tatsächlich ist und auch gefährlich, viele Stürze. Aber das war jetzt auch schon in der spanischen Presse, dass die Gelder bewilligt worden sind, dass diese Straße ausgewässert werden darf. Also komplett neu, nicht ausgewässert, sondern komplett neu gemacht wird. Wann? Dieses Jahr noch. Aber wann? Das wissen wir nicht.
Ich bin tatsächlich die Tage auf dem Rollentrainer mal da hochgefahren, also per App. Und da siehst du auch, wie unfassbar mies die Straße ist.
Ich bin die Tage auf dem Rollentrainer da mal hochgefahren.
Das ist aber nicht, so ein Satz. Bin aber nicht gestürzt.
Ja.
Ja. Ausnahmsweise mal nicht gestürzt auf Mallorca.
Ausnahmsweise mal nicht gestürzt. Du hast gerade so das Thema Mobilität angesprochen. Wie ist denn das auf der Insel, wenn ich jetzt vielleicht mal nicht schon wieder vor der Hotellobby oder vor meiner Unterkunft losfahren will, sondern irgendwie vielleicht die Anreise zu irgendeinem Anstieg ein bisschen verkürzen will und da mit Auto oder Bahn oder Bus hinkommen möchte? Hat man da gute Alternativen oder ist eigentlich der Mietwagen für so eine Fälle das Pflicht. Die Pflicht oder die beste Wahl?
Also die beste Wahl wahrscheinlich schon, je nachdem, also das Zugnetz ist relativ begrenzt. Es gibt eine Hauptader von Palma nach Manacor mit einem kleinen Abstecher nach Sapopla, aber da darf man das Rad auch mitnehmen, das ist kein Problem. Preise sind super günstig, aber man ist relativ eingeschränkt. Leihwagen sind oft, gerade zu der Zeit, wo der Radsporturlaub angesagt ist, günstig. Da kann man sich erkundigen und wenn das passt, dann macht das sicherlich Sinn. Es gibt aber auch Anbieter auf der Insel, die speziell, also klar, Transferservice, die auch Radanhänger haben und die einen dann transportieren können. Also du könntest theoretisch dir so einen Transfer buchen, runter nach Sacalobra, um Kraft zu sparen und dann deinen persönlichen Komm da anzugreifen. Mhm. Mhm. Solche Anbieter oder solche Angebote gibt es auch auf der Insel.
Mhm. Ja. Wie ist es denn so auf der Insel? Ich habe mir Gedanken gemacht, wir haben für den Norden oder Nordwesten gebucht, in der Region von Alcudia, weil dort eben Cap Formentera ist nicht weit, Sacalobra ist nicht weit, die Tankstelle ist nicht weit, generell das Tramontana-Gebirge ist nicht weit. Den Südwesten rund um Palma war, wie du schon genannt hast, eher so rund um eine Großstadt, in Anführungszeichen, muss ich jetzt nicht Radfahren. Der Osten ist ja eher flach bis wellig mit so ein paar einzelnen Klosterbergen. Jetzt hast du deine Unterkunft in der Mitte der Insel. Was würdest du sagen, habe ich da eigentlich für mich gut sondiert oder hättest du dich da völlig anders entschieden?
Ich sag mal so, du hast so sondiert, wie die Masse sondiert. Der Hotspot im Frühling.
Autsch!
Für sportliche, orientierte Reisende ist Alcudia, definitiv Playa de Muro. Da sind die großen Hotels. Man kommt günstig unter. Man hat eine gute Infrastruktur mit Radsportläden. Dort gibt's Hotels mit 25 Meter Becken für die Triathleten. Das ist auf jeden Fall eine gute Region. Ich speziell habe die Inselmitte gewählt, damit ich nicht eingeschränkt bin auf 180 Grad durch das Meer, sondern Neo ist eine Drehscheibe und ich kann einfach überall entspannt hinfahren. Es gibt dann noch Colonia San Jordi, das ist eher so ein Triathlon-Ding, weil die auch ein 50 Meter Schwimmbecken beheizt haben dort. Und natürlich der Klassiker Playa de Palma. Da ist halt, ja, die Hotels sind da und bieten gute Angebote an. Und man hat das Meer direkt vor der Tür, sage ich mal. Das ist für viele auch wichtig, um dort loszufahren. Du hast es schon gesagt, in der Nähe von Palma. Dort hat man, dass man erstmal auf großen Straßen fahren muss, um rauszukommen. Das stört einige auch nicht. Also am Ende entscheidet man selbst. Aber ja, so die Möglichkeiten, denke ich, sind da.
Also im Süden gibt's auch was im Osten?
Im Osten haben wir, Santa Ponsa, Pagera die Ecke. Da sind auch noch ein, zwei Anbieter, die ihre Hotels dort anbieten, speziell für Radsportler. Und dort ist eine Ecke, da gibt es sogar einen Mountainbike-Park. Also da hat jemand sich dafür eingesetzt, dort ein paar Strecken zu bauen tatsächlich. Also es gibt einen richtigen Bike-Park dort, ja.
Aber neu auch jetzt?
Nee, schon ein bisschen länger. Das kam tatsächlich nach einem sehr großen Waldbrand. Und dann war das Projekt so, Aufforstung und Bikepark Hand in Hand. Also, dass die Leute oder die Jungs, die diesen Bikepark geshaped haben, gesagt haben, dann pflanzen wir doch gleichzeitig auch ein paar Bäume und kümmern uns auch darum, dass das finanziert wird. Cooles Projekt. Und das ist halt da im Osten. Ja.
Wie sieht's denn so grundsätzlich auf der Insel aus, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe? Also mein Schulspanisch ist auch schon wieder 20 Jahre her. So ein bisschen verständigen kann ich mich noch. Kommt man mit Englisch da sehr gut zurecht? Oder kann man sogar Deutsch sprechen? Weil es gilt ja irgendwie auch immer als das 17. Bundesland. Wie sehr muss man Englisch oder ja eine andere Sprache
vielleicht,
können?
Vielleicht können wir diese Frage direkt überleiten in die Do's and Don'ts auf Mallorca.
Danke. Wahrscheinlich, danke. Ja. Keine Fettnäpfchen hier bespringen.
Ja, der Deutsche ist sehr gern gesehen auf der Insel. Vor allen Dingen, wenn er direkt ein großes Bier bestellt und dann noch entsprechende Handzeichen dazu macht.
Ja. Und Adiletten und Tennissocken trägt?
Ja. Also ich sag mal so, ich habe es erwähnt, Radfahren ermöglicht ja auch in Regionen zu kommen, wo der Tourismus vielleicht nicht ganz so extrem ist. Und wenn du dann in die Bar kommst, wo das Bocadillo am besten schmeckt und auf deutschem Bier bestellst, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Also so ein paar, und wenn man es nur aus der Karte vorliest, ich denke, man wird immer verstanden. Es macht immer Sinn, erstmal, auch wenn es nicht das perfekte Spanisch ist, aber zumindest zu versuchen, in der Landessprache zu bestellen, Mhm. Und dann wird einem oft auch auf Englisch weitergeholfen oder vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, auch mit ein bisschen Deutsch weiterzukommen.
Also es gibt ja auch Länder oder, also ich wollte nur sagen, es gibt ja auch Länder oder Sprachen, wenn du es dann in der Landessprache versuchst, sind die Leute eher noch mehr beleidigt, als wenn du es gleich auf Englisch versucht hättest. Also ich weiß nicht, wie das in Spanien oder speziell auf Mallorca ist.
Also hier wird es eher dankend angenommen, beziehungsweise wenn du signalisierst, du gibst dir Mühe, dann noch mit einem Lächeln, dann bist du natürlich viel willkommener, als wenn du da in deiner harten deutschen Sprache direkt erstmal boom, hier bin ich.
Ja, das mag ich auch nicht so. Ich versuche wenigstens irgendwie die drei Worte, die ich dann kann, auch irgendwie jedes Mal anzubringen.
Ja. Am schlimmsten finde ich immer, wenn man es auf der Landessprache versucht und der Meinung ist, es funktioniert auch ganz gut und dann wird aber trotzdem auf Englisch geantwortet.
Ja, das ist für einen selber dann so ein blöder Moment, aber am Ende ist es, glaube ich, der richtige Weg. Ein Beispiel aus dem Café, aus meinem Daily Business, wenn ich da arbeite, ich verstehe ja Deutsch, aber meine Mitarbeiter nicht so. Und ob es jetzt Deutsche sind oder Franzosen oder, ne? Aber oft ist dann der Weg so, wenn ich nicht verstanden werde, dann spreche ich einfach lauter. Und ja, nee.
Sollte funktionieren. Ja. Aber Jan-Erik, du erinnerst dich noch, gerade in den ersten Jahren von unserem legendären Roadbike-Festival, damals noch an der Playa de Palma, da war das überhaupt kein Problem, auf Deutsch Sachen zu bestellen.
Das stimmt. Ich erinnere mich auch an die Location. Das war nämlich der weltberühmte Bierkönig, in dem die Messe stattfand. Und also da war es schon wirklich unverschämt, wenn man da nicht Deutsch gesprochen hat.
Da hast du was verpasst, Erik.
Boah. Oder auch nicht.
Das ist Geschmack.
Bin jetzt nicht so das Zielpublikum, glaube ich, für den Bierkönig. Also Mallorca, Saufen, Ballermann, das liegt mir sehr, sehr fremd, muss ich dazu sagen. Und auch die ganze Musik, die da so drumherum sich Musik schreit.
Ich wollte gerade sagen,
jetzt tut er wieder so.
Ja, auf der Weihnachtsfeier, na egal.
Wir haben da noch interessante Videos von damals.
Ja.
Die verlinken wir nicht in den Shownotes. Und da gab es auch noch kein Social Media, glaube ich.
Das war gut. Es war auch gut so. Gibt es sonst so Do's und Don'ts auf Mallorca, die man als Rennradfahrer oder rennradfahrender Tourist tun oder lassen sollte?
Ein Thema ist tatsächlich Wildpinkeln.
Okay.
Also, jeder hat seine Bedürfnisse so, aber doch bitte nicht bei irgendwem ans Gartentor oder also ich verstehe es manchmal einfach nicht. Also, so ein bisschen Anstand sollte doch jeder mitbringen.
Mhm. Ja. Aber da würde ich jetzt sagen, das also sollte man in Deutschland auch nicht tun oder egal, wo man auf der Welt ist. Gibt's drohen da jetzt irgendwie drastischere Strafen auf Mallorca oder?
Leider nicht. Also es gibt, ja, egal. Also ja, wie du sagst, überall natürlich nicht. Aber irgendwie hat man manchmal das Gefühl, es gibt so einen Urlaubseffekt. Ich bin im Urlaub, jetzt kann ich mir Dinge erlauben, die ich zu Hause niemals machen würde. Ja, aber das ist jetzt sowas, was mir jetzt spontan einfällt. Aber auch in Cafés zum Beispiel würde ich jetzt nicht als Gruppe immer losziehen und dann erstmal vier Tische aneinander ziehen, weil wir sind ja eine große Gruppe. Einfach höflich fragen, ob das okay ist. Und was auch hilft, finde ich, immer, wenn man sich manchmal aus seiner Bubble rausbeamt und aus so einem Satelliten Blickwinkel mal auf sich selber guckt. Wenn wir jetzt in Zivilklamotten in einem Café sitzen und keine Radfahrer wären und da kommt so eine Horde in engen Lycra mit komischen Klapperschuhen, riesengroßen
Sonnenbrillen
rein, wie so Pinguine, sind laut und hektisch, verschwitzt, riechen manchmal auch komisch. Ja, das ist manchmal doch ein bisschen unangenehm für die Leute, die nicht in der Bubble sind. Da ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Zivilisten vielleicht.
Strafen fürs Wildpinkeln, hattet ihr gerade angesprochen. Wie ist es denn generell auch mit Verkehrsregeln, mit Pflichten im Verkehr, mit Bußgeldern? Gibt's da irgendwelche? relevante Unterschiede, irgendwas, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hat?
Bin jetzt kein Polizist, aber dass ich wüsste, wie hoch die Strafen sind. Tatsächlich gibt es Strafen für Wildpinkeln. Ich glaube, das geht bei 200 Euro los. Mhm. Was unterschiedlich ist zum deutschen Straßenverkehrsordnung ist das Linksabbiegen tatsächlich. Wenn man in Deutschland links abbiegt, begibt man sich ja Richtung Mittelstreifen und hält dort notfalls auch an. In Spanien ist das nicht üblich. Da würde man rechts anhalten am Straßenrand und dort gucken, bis die Straße frei ist, um dann über die Straße zu fahren. Das ist sowas, was gerade beim Radfahren natürlich öfter vorkommt und was dann die spanischen Verkehrsteilnehmer irritiert, wenn man so den Linksabbiegevorgang tätigt. Und wir haben das so verinnerlicht als...
Also dass man dabei dann sozusagen den Verkehr, der gerade ausfahren wollen würde, blockiert.
Ja, genau. Mhm. Und das würde ist halt mit der spanischen Technik nicht so. Ne? Dann macht man den Weg frei, man steht rechts am Straßenrand und lässt den Verkehr quasi passieren. Und wenn dann wirklich beide Richtungen frei sind, dann kann man rüber.
Ah, also quasi vor dem Linksabbiegen dann nochmal einen Schulterblick quasi machen, dass jetzt nicht von hinten, nur weil von vorne frei ist, nicht, dass mich von hinten in dem Moment einer überholen will mit dem Auto und ich fahre dem vor die Karre.
Nee. Ja, wenn vorne frei ist, ist ja okay. Dann kannst du fahren.
Ja, aber wenn ich jetzt rechts am Rand stehe und warte, bis von vorne frei ist und nach 30 Sekunden ist frei und dann fahre ich einfach los, kann ja sein, dass in dem Moment von hinten einer kommt und mich überholen will. Also ja, da sollte man dann schon nochmal aufpassen.
Ja, natürlich. Ja. Also es ist eher so die Situation, du hältst an rechts und verhältst dich so, als würdest du die Straße normal überqueren wollen.
Überqueren.
Mhm. Also mit links, rechts, links gucken und dann
Ja. Ich habe auch, meine ich, gelesen, dass das die Benutzung des Telefons während des Fahrens auch unter Strafe steht. Also ist ja in Deutschland genauso, aber wenn man jetzt zum Beispiel beim Fahren irgendwie mal ein Selfie von sich oder von der Gruppe oder von der Ziege, die gerade am Straßenrand steht oder von der schönen Bucht machen will, wäre das ja theoretisch während des Fahrens eine Ordnungswidrigkeit.
Ja, und ich glaube auch generell Kopfhörer, Ohrhörer überhaupt nur in oder auf den Ohren zu haben, ne?
Stimmt, ja.
Weiß ich nicht, weil ich selber das nicht mache, aber bei dem Gebrauch vom Handy tatsächlich ist es so, weil beim Autofahren wäre es ja genauso. Also du darfst ja beim Autofahren, ist ja unabhängig davon, ob du telefonierst, wenn du das Handy in der Hand hast und benutzt, dann ist es eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Ja. Und ich würde sowieso davon abraten, gerade wenn man in einer Gruppe fährt, irgendwelche Selfies oder Videos zu machen, weil es einfach mega gefährlich. Also zum einen fürs Handy, dass es aus der Hand fällt, aber auch für die Gruppe und ja, einfach, man macht das, klar. Kann sich keiner von freisprechen, aber cool ist es nicht. Mhm. Aber wir brauchen ja Content, ne?
Also ich finde halt irgendwie schon, wenn man auf Mallorca ist, muss man ja irgendwie auf Strava die Leute, die zu Hause geblieben sind, so ein bisschen ärgern mit den Bildern aus dem Café und vom Strand und mit dem schönen Anstieg. Also es gehört auch dazu.
Kleine Anekdote dazu aus der Bubble der Influencer. Ich hatte eine Gruppe von Mädels, die ein Frauencamp auf der Insel planten und sie haben sich jetzt die Location angeguckt, ob das denn tauglich wäre für ihre Zwecke. Mhm. Und dann kam auch das Thema auf mit, wie sie das mit der Gruppe organisieren und wer die führt und ne. So, und dann habe ich aus mehr oder weniger Quatsch gefragt, wie sie das denn handhaben mit dem Handygebrauch, weil sie leben ja auch so ein bisschen davon, ne? Mhm. Ja, das hatten sie sich genau überlegt und sie haben ihre Guides instruiert. Und also es gibt jetzt ein offizielles Handzeichen für Content. Also Arm nach oben und dann mit der Hand winken. Mit der Handfläche nach hinten und dann so wackeln. Und das ist das offizielle Zeichen für Content. Danach weiß die Gruppe, okay, vorne wird Content produziert, ein bisschen mehr Abstand halten zum Vordermann, Frau. Und dann funktioniert es. Also Problem gelöst.
Krass.
Können wir auch gerne rausschneiden. Also
das müssen wir dann demnächst also in unsere Geschichten, wenn wir die Handzeichen erklären, mit reinnehmen.
Ich wollte gerade sagen, links abbiegen, rechts abbiegen, jetzt ist Content.
Content, ja. Ich war, also damit beschäftigt, nicht loszulachen. Ich bin dabei sehr ernst geblieben, aber innerlich dachte ich, oh mein Gott.
Ja, aber gut, ich sag mal, wenn das natürlich, also das meine ich jetzt völlig wertungsfrei, wenn das natürlich Lebensinhalt oder Beruf ist, dass jetzt Content produziert wird, finde ich immer besser, alle wissen Bescheid, dass jetzt gefilmt wird oder dass da einer jetzt gerade seiner Arbeit nachgeht und die anderen berücksichtigen können.
War nicht es war jetzt nicht Haupteinkommens, also gar kein Einkommens.
Noch nicht.
Wären wir nicht alle gerne Influencer?
Eigentlich nicht, nee.
Ich glaube, das schneiden wir besser raus alles. Kommen wir nur in Teufels Küche.
Ja. Ich hätte noch eine ganz konkrete Frage. Und zwar zum Cup for Mentor. Ich glaube, das hat Erik auch groß auf seiner Liste.
Oh ja, machen wir gleich am ersten Tag.
Da hatte ich in der Vergangenheit immer mal wieder nicht Ärger, aber so ein bisschen schade war es, dass mitunter recht viel Autoverkehr war. Und es gibt ja seit einigen Jahren diese Regelung, dass die Straße zumindest, ich glaube, für manche Monate und manche Uhrzeiten, Tageszeiten autofrei ist. Wie genau funktioniert das? Weißt du das?
Ja, also ich weiß es nicht genau. Also ich weiß die Zeit nicht und die Tage das nicht. Aber es ist so, dass sie eine Anlage installiert haben mit Schranken und Videoüberwachung, um das Ganze zu kontrollieren. Und man sollte sich, wenn man dann auf der Insel ist, versuchen, ich denke, Google hilft da hervorragend, zu informieren, wie gerade die Situation ist. In der Hauptsaison, das ist aber für Mallorca halt die Sommerhauptsaison für Touristen, ist es so, dass von morgens, ich sage jetzt mal 9 Uhr bis abends um 20 Uhr die Straße für Autoverkehr gesperrt ist und es gibt einen Bus-Shuttle-Service zum Leuchtturm, was für Radfahrer natürlich wunderschön ist, weil sie haben eigentlich nur die Busse, die sich die Straße teilen. Ich habe aber die Vermutung, dass das erst ab Ostern so ist und davor leider die Straße auch für Autos frei ist. Ostern ist dieses Jahr sehr spät. Zwar, ich glaube, Ostersonntag ist der 20. April. Darum wird man da als Radfahrer mit den Autos auch sich die Straße teilen, ja. Aber im Prinzip haben sie diese Möglichkeit und nutzen das auch, aber leider aus der Radsportler-Sicht zu der falschen Jahreszeit.
Ist wahrscheinlich aber auch einer von diesen Spots, wo du vorhin meintest, besser früh morgens oder eher abends hin, könnte ich mir vorstellen, oder?
Tatsächlich macht es da kaum Unterschied, weil viele Leute wohnen halt da, wo du dann auch wohnst und von da ist es ein Katzensprung, um da hinzufahren. Das heißt, viele wählen auch schon eher eine spätere Tageszeit zum Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang dann sehr früh, wobei man beim Sonnenaufgang noch mehr Chancen hat, wenig Verkehr zu haben. Was ich speziell beim Cup empfehlen kann, als Insider-Tipp, das Radsportcafé in Porto Poyenza, Holy Bikes, organisiert immer zum Vollmond einen Full Moon Ride. Mega schön. Die treffen sich an dem Café bei Dämmerung. Das wird über Social Media bekannt gegeben, wann man sich trifft. Man fährt man zum Leuchtturm raus. Und dort hat man halt den Blick frei, weil da ist ja das Meer dann nur. Und sieht den Vollmond aufgehen und fährt quasi im Mondlicht zurück zum Café. Und da gibt's meist noch was zu trinken und vielleicht ein Stück Pizza. Jeder ist natürlich verpflichtet, Licht dabei zu haben. Und das ist immer so eine Gruppe zwischen 15 und 25 Leuten. Total entspannte Atmosphäre, sehr international. Also wenn jemand bei Vollmond auf der Insel ist und Bock hat, kann ich das sehr empfehlen.
Ja, muss ich nachher gleich mal den Mondkalender checken.
Ja.
für die Woche.
Das klingt ja gut. Sehr cool.
Das klingt echt cool, ja.
Und damit sind wir dann ja eigentlich auch schon so beim Thema Events. Die Frage gibt's auch immer wieder. Was kann man denn machen, wenn man sich vielleicht irgendwie auch mal wirklich messen will, wenn man irgendwie in einem Rennen, einem Jedermann-Rennen oder sowas fahren will? Ich erinnere mich, früher gab es die, wie hieß das Ding? Hürzeler Classics, glaube ich, noch. Aber die gibt es seit vielen Jahren, glaube ich, nicht mehr.
Hast ich glaub, du das da? Bekannteste ist 312, oder? Mallorca 312 wahrscheinlich.
Ja. Also dieses Rennen oder Gran Fondo 312 M für Mallorca 312, das ist sicherlich das größte Radsport-Event auf der Insel, ist auch sehr schnell ausverkauft. Es gibt, ich glaube, inzwischen drei unterschiedliche Streckenlängen, geht durch die Tramuntana. Der Ursprung war wirklich einmal um die Insel, das geht aber durch die Massen an Radfahrern nicht mehr, also das kriegen sie nicht genehmigt, darum haben sie, um auf diese Anzahl der Kilometer zu kommen, so eine Schleife dran gehängt. Dadurch hat für mich, finde ich, das Event so ein bisschen an Reiz verloren, weil cool ist es halt einmal um die Insel zu fahren. Ansonsten natürlich auch irgendwo anders. Aber gut, Mallorca an sich ist halt auch einfach ein Traum zum Radfahren. Das ist das größte Event. Dann gibt's Triathlon-Veranstaltungen. Da kann ich einem empfehlen, Porto Colom, der ist relativ klein, hat aber eine tolle Radstrecke, ist sehr radlastig. Es geht bei der kurzen Distanz einmal den San Salvador hoch und wenn man die längere Strecke wählt, dann geht es sogar zweimal den San Salvador hoch. Also auch wirklich anspruchsvoll.
Mit Zeitfahrrad?
Wenn du möchtest mit Zeitfahrrad, aber das finde ich verpflichtend. Du kannst dein Material frei wählen. E-Bikes sind verboten, aber sonst.
Ach, schade. Nee, dann bin ich raus.
Ja, ansonsten gibt's halt zahlreiche Radrennen für Lizenzfahrer hier auf der Insel. Das geht auch jetzt schon Mitte Februar los. Und klar, dann noch die World Tour Veranstaltung. Jetzt gibt's ab 25. Februar, da fahren die Frauen ihre World Tour Rundfahrt hier auf der Insel und danach die Männer. Immer ein Highlight auch, Einstieg in die Saison nach Tour Down Under, ich glaube das früheste World Tour Rennen überhaupt. Und sonst, was haben wir noch? Meine Veranstaltung, Kill the Hill nennt die sich, und das ist so eine Mischung aus gemeinschaftlicher Radausfahrt und Bergzeitfahren. Mir ist es gelungen, die Militärstraße bis ganz oben zum Putsch Major, also da, wo man normalerweise nicht hinkommt, weil Militärgebiet streng bewacht und ja, keine Chance einfach da reinzukommen. Man fährt oft dran vorbei und viele reden vom Putsch Major, sie sind Putsch Major gefahren, sind sie aber nicht. Der Putsch Major ist der höchste Punkt der Balearischen Inseln mit 1436 Metern. Und da oben ist halt eine Radarstation vom Militär und das ist dementsprechend kontrolliert und bewacht.
Ich glaube, die Passhöhe ist, glaube ich, auf 800 oder 850, ne?
So ja, das ist richtig. Das ist dieser markante Tunnel, von zu hier aus kommt, hat man einen Anstieg von knapp 14 Kilometern. Auch schon krass, aber wir toppen das Ganze halt und hängen nochmal 7 Kilometer dran und 600 Höhenmeter. Und diese letzten 7 Kilometer sind dann getimed. Also wir haben die Teilnehmer bekommen einen Zeitmesschip und dann kann jeder dort hochfahren, wie er möchte. Wir küren auch einen Sieger und eine Siegerin. Aber viele fahren auch einfach zum Genießen hoch. Denen ist die Zeit am Ende egal. Und es ist einfach unglaublich. Die Szenerie dort oben, ich vergleiche es gerne mit dem Mont Ventoux, aber ohne Autos. Ja, es ist Wahnsinn. Also man fährt diesen Bergrücken hoch und kommt dann auf einen Grat und von dort sieht man dann die komplette Insel und halt auf der einen Seite runter steil ins Meer rein quasi und fährt die letzten 500 Meter wie in so einer Spirale den letzten Knubbel da hoch und ja, das ist unglaublich, wenn man dann da oben ist und wir haben dann dort gibt's Verpflegung und Catering. Die Firma Ryzen ist so nett und versorgt uns mit Kaffee aus der Siebträgermaschine. Es gibt sogar Eis dort oben und diese Ausblicke und die Atmosphäre und die Gespräche, die dann da geführt werden, nachdem man das geschafft hat, ist schon was ganz Besonderes.
Wann findet das? Ja, wollte ich auch gerade fragen.
Dieses Jahr haben wir den 22. April bekommen vom Militär. Genau, und wir haben nur 300 Startplätze, weil es so exklusiv ist und wir halt mit den Genehmigungen gucken. Ja, und 200 sind schon verkauft, also es gibt noch 100 Plätze. Ja, und das geht über die Homepage killthehill.cc. Felix macht bestimmt noch eine schöne Shownote.
Weil du es bist.
Jetzt muss er.
Jetzt muss er. Verhaftet. Ja, und also der ganze Event steht so ein bisschen eher unter dem Gemeinschaftsgedanken. Nachdem wir wieder angekommen sind in Poyenza, gibt es ein schönes Barbecue, Live-Musik, in dem Ganzen wird dann die Siegerehrung eingebunden, damit man einfach auch noch länger zusammensitzen kann, sich austauschen kann, was trinken, was Gutes essen. Und ja, so ist die Idee.
Klingt gut.
Du bist leider zu früh auf der Insel, Erik.
Ja, ich bin zu früh da. Ich muss vielleicht ist Malle doch zweimal im Jahr.
Ja, oder Felix kommt mal rüber.
Das wird mal wieder Zeit, ja?
Ja.
Wann warst du eigentlich das erste Mal da, Felix? Wenn ich noch nie da war.
Mit dem Rad oder ohne Rad?
Ja, beides.
Ohne Rad? Wir hatten mal einen Betriebsausflug nach Mallorca tatsächlich für Wochenende war es nicht, für 2 oder 3 Tage. Noch bevor ich überhaupt mit dem Radfahren angefangen habe. Ja. Und mit dem Rad, also mir wurde ja tatsächlich während meines Bewerbungsgesprächs beim Roadbike-Magazin damals zugesagt, dass ich ja künftig sowieso keine langen Klamotten mehr brauche, weil ich den gesamten Winter ja sowieso immer auf Mallorca verbringen würde, um irgendwie Räder zu testen oder sowas. Und als ich das dann mal einfordern wollte, guckte man mich aber irgendwie nur fassungslos an. Ja. Aber das musste tatsächlich bei irgendwie unserem Roadbike-Trainingscamp oder damals wahrscheinlich noch mit dem Team Alpecin gewesen sein, so 2009, 2010, um den Dreh.
Okay. Ja, lange vor meiner Zeit. Aber bestes Beispiel dafür, dass nirgends so viel gelogen wird wie im Bewerbungsgespräch.
Auf jeden Fall war ich damals noch jünger, als du es jetzt bist. So. Ha.
Autsch. Ja. Also ich habe auf jeden Fall richtig Lust bekommen. Also hatte ich sowieso schon jetzt, ich finde ja immer, wenn man die Reise irgendwie so sagt, okay, man macht das jetzt und dann bereitet man sich ja vor mit welche Unterkunft und welche Strecken will man fahren. Aber jetzt auch nochmal so aus deinen Erzählungen, Jan-Erik, bin ich da total, wie soll ich sagen? Also kann jetzt auch losgehen.
Also ich würde dich aber auf jeden Fall noch fragen. Wir nehmen mal das Zamola 13 raus, weil da bist du ja befangen. Wo gibt's denn den besten Kuchen auf der Insel?
Den besten? Ich bin kein Freund von dem besten, gerade wenn es um Geschmack geht, ja. Aber die größte Auswahl an Kuchen, und da kann man sich dann nach seinem Geschmack den besten raussuchen, den gibt es in dieser Pizzeria in Santa Maria. Jetzt muss ich überlegen. Irgendwas mit S heißt die.
Ganz unscheinbar an dieser Hauptstraße da, ne?
In dieser Ecke, ja. Und ganz oft wird es auch einfach nur die Kuchen-Omi genannt, weil da so eine alte Französin erklärt dir jeden Kuchen, der da ausgestellt ist, und es kommt vor, dass da 25 verschiedene Kuchen präsentiert werden.
Da sind wir mal zufällig reingeraten und waren total hin und weg.
Sassini heißt der Laden. Ja. Da kann ich aber, da darf ich einen Tipp geben, bitte keinen Kaffee bestellen, weil der ist wirklich, das ist eine Körperverletzung. Der Kuchen ist da muss ich leider ehrlich sein. Der Kuchen ist auf jeden Fall auf der ganzen Insel bekannt und
okay, sehr gut. Wo würdest du dir deinen Bocadillo holen?
Pampoli in der Bar Sabina in Sineu. Ja.
Und dann noch die Frage nach deinem persönlichen absoluten Lieblingsberg oder Anstieg oder Sträßchen.
Die Frage habe ich tatsächlich schon öfter gehört und jedes Mal muss ich wieder sagen, wenn man das Privileg hat, ganzjährig auf der Insel zu sein, variiert das mit der Jahreszeit. Es gibt Anstiege, die fahre ich im Sommer besonders gerne, weil sie überwiegend im Schatten sind. Das ist dann Col de Sabatella zur Tankstelle hoch. Das würde ich im Frühjahr nicht fahren wollen, weil zu viel los ist. Und ein Highlight für mich ist auch, klar, Sacalobra ist mega schön, aber würde ich auch nicht in der im Frühjahr fahren oder im Sommer, im Winter. Im Winter ist es so rau und da ziehen die Wolken manchmal durch, du fährst selbst in der Wolke, das ist ein Erlebnis, ja. Also so habe ich meine Highlights tatsächlich jahreszeitenabhängig.
Ich finde bei Sacalobra so krass, ich wüsste keinen anderen Anstieg auf der Welt, wo du erst runterfährst und dann hoch. Eigentlich ist ja so, du fährst auf den Berg und dann fährst du wieder runter. Da ist es ja genau andersrum.
Interessanter Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja.
Ich weiß nicht, Felix, du machst ja unsere Reisen, aber fällt dir wahrscheinlich auch spontan nichts ein, oder? Was so?
Naja, Sacalobra ist ja eigentlich kein Berg, sondern der Küstenort, der kleine Fischeort da unten, ne?
Stimmt auch. Der Berg ist eigentlich Col de Reis.
Col de Reis, genau. Ja. Und streng genommen musst du natürlich schon vorher hochfahren, um da überhaupt erstmal hinzukommen, denn das ist ja mitten im Tramuntana. Also ganz so einfach ist jetzt auch nicht. Aber ja, es ist schon
wenn du
in
einmal unten
vieler bist, Hinsicht ein ganz besonderes Erlebnis, ja.
Wenn du halt einmal unten am Hafen bist, da gibt's ja keine Exit-Strategie, also vielleicht die Fähre, keine Ahnung, aber
ja,
es gibt
gut.
keine Straße, die dich irgendwie drumherum führt.
Als Triathlet oder Triathletin hast du vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, aber sonst ist es schwer, ja.
Aber tatsächlich wird ab und zu auch so gefahren, dass du in Port de Sawyer aufs Schiff gehst, die bieten das an, das Fahrrad mitzunehmen. Und die bringen dich dann mit so eine Stunde dauert die Fahrt bis in den kleinen Hafen Sacalobra. Und dann kannst du hochfahren. Das habe ich auch schon gemacht mit einer Gruppe. Das waren etwas ältere Herrschaften und das hat sehr gut funktioniert. Also das war angenehm.
Hat Linus Gerdemann sein Restaurant eigentlich noch?
Restaurant? Ich habe jetzt erst Resort verstanden und dachte, oh Gott. Nee, das in der Jahr, genau. Das gibt es. Das ist.
Weil da war ich einmal, das war nicht ganz günstig, aber sehr, sehr lecker. Also, das würde ich fast auch noch als Tipp raus.
Ja, da muss man schauen, ob es geöffnet ist, weil die auch eher Richtung Sommer schielen, weil sie so eine tolle Terrasse haben. Das ist auf jeden Fall ein Feinschmecker-Tipp. Ja. Nama heißt es. Sonst noch so ein klassischer Tipp vielleicht, wenn man noch mal beim Kulinarischen ist, in Deja, was ja auch ein traumhaft schöner Ort ist und auf einer sehr, sehr schönen Strecke liegt, da gibt's die kleine Bäckerei und den Supermarkt von der Familie Reines. Vicente ist früher mit Cavendish und André Greipel bei HTC gefahren und hat dann den Schritt gemacht, zusammen mit André und Sieberg, Marcel zu Lotto Sudal. Und der betreibt mit seiner Familie diesen super schönen, kleinen, authentischen Supermarkt und die haben tolle Backwaren. Also er steht tatsächlich, er hat das von seinem Onkel übernommen, selber in der Backstube und macht da die Ensaimadas, das typische Schmalzgebäck Mallorcas und Vanilleschnecken und also es ist. Wer da nicht anhält, ist selber schuld, ja.
Das würde ich tatsächlich noch fragen wollen. Was ist so ein typisch mallorquinisches Gericht, was man aber auch als Radsportler noch gut essen kann? Also was jetzt nicht vor Fett oder, weiß ich nicht, schlechten Kohlenhydraten ersäuft?
Grundsätzlich kann man als Radsportler ja alles essen, weil man alles wieder verbrennt. Also
deshalb machen wir das doch.
Stimmt. So war das.
Die mallorquinische Küche ist sehr bäuerlich geprägt. Das heißt, es gibt schon sehr viel Fleisch, auch Innereien, Gemüse, also Eintöpfe oder halt auch mal ein Spanferkel, solche Sachen. Und hier in Sineo zum Beispiel ist ganz typisch, und dafür ist der Ort auch bekannt, das nennt sich Frit Mallorquin. Das sind Gemüse und Kartoffelwürfelchen, also wirklich klein und dann ursprünglich mit Innereien. Das gibt's aber auch jetzt schon in Varianten mit Seitan, dann ist es sogar vegan oder mit Meeresfrüchten. Also das ist ein sehr gutes mallorquines bäuerliches Gericht. Frit Mallorquin.
Wie schreibt man das?
Frit. Ohne Frit kein Tritt. F-R-I-T.
Ah. So einfach.
So einfach, ja.
Kann das Leben manchmal sein.
Muss ich mal Ausschau halten auf den Speisekarten auf Mallorca.
Ja.
Ja, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel zu entdecken auf der Insel für dich.
Ja, da vielleicht noch mal einhaken hier bei Essen. Oft gemachter Trugschluss ist halt, nach Mallorca zu kommen und zu sagen, ja, hier muss ich unbedingt Tapas essen. Also Tapas gehören nicht nach Mallorca. Tapas ist eher so Andalusien. Also es wird natürlich angeboten, aber du bekommst halt ja nicht die Tapas, die man vielleicht da bekommen würde in Spanien, wo der Ursprung ist, ne? Also
da muss ich jetzt noch eine ganz deutsche Frage loswerden. Thema Trinkgeld. Gibt man Trinkgeld auf Mallorca? In manchen Ländern ist es ja nicht gern gesehen, wenn man Trinkgeld gibt, weil es irgendwie dekadent wirkt. Wie ist es auf Mallorca? Und wie viel gibt man, wenn man gibt?
Also da gibt es tatsächlich keine Regel. Dadurch, dass das so international ist, hier auf der Insel ist Trinkgeld gern gesehen. Und das schwankt, ne? Also wenn du Leute hast aus Übersee, die geben sehr viel mehr Trinkgeld als jetzt Europäer. Aber das einfach nach Gefühl. Und ganz ehrlich, also mich aus dem Kaffeebetrieb heraus, bei mir im Café, man ist es immer eine Wertschätzung. Also man fühlt dann immer sich, dass man einen guten Job gemacht hat.
Ja, ja, aber ich habe es auch schon in Ländern erlebt, dass es dann eher so, dass man es besser nicht machen sollte, weil es irgendwie, ja, unangebracht erscheint.
Nee, das ist hier auf gar keinen Fall so.
Also wenn das eine Wertschätzung ist für einen guten Service, finde ich das ja auch mega in Ordnung.
Ja.
Aber das ist natürlich eher eine generelle Diskussion. Schwierig finde ich es tatsächlich, wenn jemand gar nichts erbracht hat und dir dann das Ding unter die Nase hält, wo du eigentlich noch auswählen kannst, gebe ich jetzt 15, 20 oder 30 Prozent oder so.
Also hier ist es tatsächlich so, es wird nicht erwartet, aber wenn du was gibst, dann ist es auch, ne, dann ist cool.
Und tatsächlich fällt mir da jetzt noch eine Frage ein, weil du es gerade sagtest, Felix, Thema Kartenzahlung. Weil ich bin so, ich zahle mittlerweile fast überall irgendwie mit dem Handy. Gerade beim Radfahren finde ich das mega praktisch, dass du nicht irgendwie noch Scheine mitnehmen musst. Wie ist da so auf Mallorca an den kleinen Tankstellen, Geschäften, Bäckereien? Ist da Kartenzahlung erst ab 10 Euro oder gar nicht?
Das gibt's, dass manche kleinen Läden sagen ab 5 Euro, aber eigentlich kannst du überall mit Karte zahlen. Sei denn, es sind wirklich sehr kleine Beträge. Ja.
Ich habe tatsächlich hier bei mir im Taunus rund um Frankfurt eine Tankstelle und jedes Mal vergesse ich es, dass die keine Kartenzahlung nehmen. Und
jedes Mal schreibst du an.
Ich denke so, ihr seid eine Tankstelle. Also ich meine, hier gehen ganz andere Beträge über den Tisch als mein Snickers. Aber ja.
Schön ist ja immer die Kombination, wenn du in dem einen Laden nur bar zahlen kannst und im nächsten nur mit Karte.
Ja.
Ich freue mich.
Ja, du hast allen Grund dazu.
Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch noch nie auf Mallorca waren, das aber vielleicht mal vorhaben, freuen sich auch. Vielleicht haben aber auch der ein oder andere alte Hase vielleicht noch Tipps für mich. Dann gerne eine E-Mail an podcast@roadbike.de. Freue ich mich über jeden sachdienlichen Hinweis für meine erste Woche auf Mallorca.
Genau. Und wie anfangs schon erwähnt, wer ansonsten selber noch Tipps braucht, wer sich unsere Roadbike Crew Hotspots der Insel anschauen will, oder noch weitere Infos rund ums Thema Trainingslager braucht, der sollte auf jeden Fall einen Blick in die aktuelle Ausgabe des Roadbike Magazins werfen. Und ansonsten, glaube ich, sind wir damit auch mehr oder weniger am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, Jan-Erik, dass du dir die Zeit genommen hast und wir das Ganze trotz einiger technischer Hindernisse am Anfang doch auch gut gewuppt haben jetzt am Ende.
Sehr gern und ich nehme das alles auf meine Kappe. Es tut mir sehr leid.
Nee. Das gehört dazu. Das ist Teil des neuen digitalen Lebens. Ich versuche auf jeden Fall auch irgendwie demnächst nochmal ist auf welchem Weg auch immer auf diese Insel zu schaffen und mindestens auf einen Kaffee vorbeizukommen und dich ein bisschen zu ärgern.
Das würde mich sehr freuen. Das ist nämlich schon wieder viel zu lange her, Felix.
Das ist richtig. Genau. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, oder euch allen da draußen zu danken, dass ihr dabei wart, eine schöne Woche zu wünschen. Folgt uns auf jeden Fall auf unseren Social Media Kanälen, auf Instagram und Co. Ja, und haut rein, macht's gut.
Tschüss.
Adios. Tschüss, Erik und Jan-Erik. adios.
Haha. Adios. Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.